SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Bei mir ist jetzt Professor Markus Wagner. Markus, danke, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Vielen Dank.
Die Ampelregierung ist gescheitert. Das ist ja wirklich eine Pressemitteilung nach der nächsten. Gestern US-Wahl, dann in der Nacht irgendwie die Nachricht, einige hatten es ja schon befürchtet, das Ende der Ampelregierung. Woran ist diese Ampelregierung deiner Meinung nach gescheitert?
Naja, wir hatten ja schon länger eine Zerstrittenheit zwischen den Parteien und jedenfalls nach meiner Beobachtung auch zwischen allen Parteien der Ampelkoalition. Also das kann man in alle Richtungen drehen sozusagen. Und da ging es dann um Fragen von Ausgaben, von Wirtschaft. Und wenn man sich die Aussagen und die Interviews beziehungsweise die Statements von Scholz und auch von Lindner am heutigen Morgen, am gestrigen Abend sozusagen nach Berliner Zeit anschaut, das Tuch war sozusagen schon länger zerschnitten. Und das war sozusagen der Tropfen, der fast zum Überlaufen brachte. Aber die Koalition war ja nicht in besonders guter Verfassung. Und das kann man vielleicht auch daran schon festmachen, dass eigentlich ja nach dem deutschen Duktus der Wahlkampf erst ein paar Monate vor der für September anberaumten Wahl beginnen sollte. Aber wenn man sich die Rhetorik der Beteiligten anschaut, dann läuft der Wahlkampf ja schon relativ lange, ne? Also sowohl Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner, Oppositionsführer sowieso, CDU-Chef Merz, die laufen sich ja schon länger warm. Und insofern, glaube ich, ist das nur ein Zeichen der Zeit gewesen und eine Frage der Zeit gewesen, bis diese Ampelregierung komplett gescheitert ist.
Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Also direkt bis im Januar ist angekündigt worden, dass da soll die Vertrauensfrage gestellt werden. Darauf will ich gleich mal eingehen. Aber wie geht es denn jetzt direkt weiter?
Also erstmal findet jetzt wahrscheinlich eine gewisse Schlacht in Medien statt. Aber wir haben eine Reihe von Szenarien, die wir so ein bisschen durchsprechen könnten eventuell. Das erste Szenario ist im Grunde genommen sehr unrealistisch, nämlich dass der Bundeskanzler eine neue Mehrheit findet und bildet und damit eine neue Regierung zustande kommt. Die Union liegt in den Umfragen vorne. Sie würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie jetzt zum Beispiel mit einer Koalition mit der FDP eingehen würde. Insofern kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Dann gibt es die Möglichkeit der Minderheitenregierung, was wir wohl haben werden für eine gewisse Zeit. Die Duldung auf längere Sicht ist grundsätzlich eher fraglich, will das deutsche Grundgesetz eigentlich auch nicht. Aber für einen kurzen Zeitraum kann man sich das gut vorstellen. Auf Länderebene gibt es das, auf Bundesebene eher weniger. Und die Regierungsparteien müssten dann eigentlich für alle Entscheidungen eine Mehrheit finden und eine Mehrheit im Parlament finden. Also es müssten Parlamentsabgeordnete, die nicht den Regierungsparteien, also in dem Fall SPD und Grüne, angehören, die müssten dann für Gesetzesvorhaben oder für andere Beschlüsse stimmen.
Ja, und im Januar soll diese Vertrauensfrage gestellt werden.
Da kommen wir gleich drauf. Aber es gibt noch zwei andere Szenarien, nämlich es könnte sein, also es ist jedenfalls theoretisch möglich, dass es einen neuen Kanzler aus dem bestehenden Bundestag gibt. Also hier wird es dann vielleicht spannend. Das ist das sogenannte konstruktive Misstrauensvotum. Aber das würde nur dann funktionieren, wenn in dem Fall die CDU-CSU zusammen mit der FDP und der AfD sozusagen eine Mehrheit versuchen würde zu bilden. Das kann ich mir jedenfalls derzeit noch nicht vorstellen. Und dann geht es um eine Neuwahl und hier geht es dann um die Vertrauensfrage.
Ja.
Der Kanzler stellt die, das ist für, glaube ich, Januar mittlerweile anberaumt. Falls diese Vertrauensfrage negativ beschieden wird, wovon man auszugehen hat, dann veranlasst der Bundespräsident das Abhalten von Neuwahlen und die Regierung bleibt bis zur Einsetzung von der neuen Regierung, bleibt die alte im Amt.
Ja, magst du bitte nochmal erklären für uns, was der Sinn hinter dieser Vertrauensfrage ist, wie es abläuft und vor allem auch verfassungsrechtlich verankert und auch relevant ist?
Naja, also vor dem Hintergrund von Weimarer Erfahrung haben die Verfassungsväter und Mütter vor allem Stabilität erzeugen wollen. Und das hat man eben dadurch geschafft, dass man den Artikel 68 ins Grundgesetz mit eingeführt hat. Nochmal ganz kurz vielleicht zurück zu Weimar. Damals gab es das sogenannte destruktive Misstrauensvotum, was dann dazu geführt hat, dass Minister der Reichsregierung ausgeschlossen werden konnten. Und es führte dann zur Situation, dass man eben keine Regierung mehr hatte, aber auch keine neue ins Amt gebracht hat. Und genau das will man eben durch den 68 Grundgesetz verhindern. Und ich will den jetzt nicht in Gänze vorlesen, aber der Bundeskanzler beantragt eben, dass ihm das Vertrauen auszusprechen ist. Und wenn die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages dem nicht zustimmen, dann schlägt eben der Bundeskanzler den Bundespräsidenten binnen 21 Tagen vor, den Bundestag aufzulösen.
Ja. Und jetzt, wenn wir darüber sprechen, den Bundestag aufzulösen, Neuwahlen anzusetzen, im April, Mai sind sie angedacht. Wie ist da das Prozedere? Wie ist die rechtliche Lage? Wer bestimmt das? Welche Rahmenbedingungen für diesen Ablauf gibt es?
Auch hier wieder das Grundgesetz. Als Jurist komme ich daran nicht vorbei. Wenn man sich das anschaut, Artikel 39, 1 und 2, also Absätze 1 und 2, wurden 98 geändert und da wird eben gesagt, auf 4 Jahre gewählt, wann die Wahlperiode ändert, Neuwahl frühestens 46, spätestens 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode, die dann stattzufinden haben. Falls der Bundestag aufgelöst wird, was ja hier jetzt dann der Fall wäre, dann muss eine Neuwahl innerhalb von 60 Tagen stattfinden. Und spätestens nach 30 Tagen nach dieser Wahl muss der Bundestag dann zusammentreten. Also man hat das sozusagen positiv verfassungsrechtlich eindeutig festgelegt. Und um eben genau das zu verhindern, was in Weimar passiert ist und dann auch tatsächlich zu Hitler Deutschland geführt hat, im Grunde genommen. Um genau das zu vermeiden, hat man eben das positivrechtlich im Grundgesetz verankert.
Ja, und für die deutschen Bundesbürgerinnen und Bürger bedeutet das, nach dem Wahlkampf, Dauerwahlkampf in den USA, der ja medial begleitet wurde, geht es jetzt direkt in den nächsten Wahlkampf im eigenen Land. Das werden auf jeden Fall sehr, sehr spannende Monate.
Dem kann ich nur zustimmen. Und wenn man sich, wie gesagt, nochmal anschaut, wie zerstritten Scholz und Lindner sind. Ne? Also die Aussagen, die trieften ja schon fast von tiefer Abneigung mittlerweile. Das kann man nicht mehr anders sagen. Da wird auch keine Koalition mehr stattfinden. Und spannend wird natürlich werden, welche Partei sozusagen sich was verspricht. Also die FDP muss meiner Meinung nach um ihre Stehen bangen in mancher Hinsicht und um den Einzug in den Bundestag. Die SPD steht auch nicht gut da. Diejenigen, die sich meiner Meinung nach noch vielleicht am ehesten die Hände reiben, ist die AfD. Ne? Das ist das große Problem bei der derzeitigen Lage.
Markus, wir haben jetzt schon über die Situation in Deutschland gesprochen. Schauen wir mal in die USA. In den USA, da hat Donald Trump mit deutlicher Mehrheit die Wahl gewonnen. Sind Anfechtungen deiner Meinung nach seitens der Demokraten zu erwarten, also im juristischen Sinne?
Überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Also wenn es was geben sollte, dann geht es vielleicht um eine, also nicht um die Präsidentenwahl, vielleicht geht es um eine Wahl von einem Parlamentsabgeordneten oder von einem House of Representatives oder im Senat. Aber auch da sehe ich nichts Dramatisches auf uns zukommen. Insofern haben wir da, glaube ich, eher Ruhe zu erwarten. Die Demokraten haben eindeutig verloren und zwar auf ganzer Breite.
Ja.
Also wir wissen noch nicht genau, wie das mit dem House of Representatives, also im Repräsentantenhaus aussieht. Aber auch da sieht es ja wohl danach aus, dass die Republikaner eine Mehrheit erringen werden. Und insofern erwarte ich da keine rechtlichen Anfechtungen.
Ja, ja. Am 20. Januar soll Trump dann als Gewinner oder genauer als Präsident vereidigt werden. Gibt es noch ein Szenario, bei dem Trump nicht Präsident wird? Also beispielsweise, abwegiger Fall, die Wahlleute des Electoral Colleges weigern sich, treu abzustimmen.
Ja, also ich kann mir viel vorstellen als Jurist, aber das nicht. Also die Möglichkeit besteht natürlich. Das ist genau das, was Trump letztes Mal bei den Wahlen 2020 und dann zur Vereidigung vom derzeitigen Präsidenten Joe Biden eben anberaumt hat, dass man eben über dieses Electoral College, dass man da eben versucht, ein anderes Ergebnis zu erzielen. Aber das kann ich mir hier nicht vorstellen. Die Demokraten signalisieren überhaupt nichts in der Hinsicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer der Wahlleute, vielleicht der ein oder andere, schert vielleicht aus, aber auch da kann ich mir das nur ganz schwer vorstellen. Und selbst wenn das passiert, dann ist die Mehrheit so stabil, dass man sich da nichts anderes vorstellen kann, als dass Trump am 20. Januar vereidigt wird.
Ja. Was bedeutet eine erneute Präsidentschaft jetzt für die etlichen Strafrechtsfälle? Ich meine, da gibt es ja einige. Verfallen diese? Ist er damit quasi aus dem Schneider?
Die kurze Antwort ist ja, jedenfalls vorerst. Und zwar gibt es insgesamt 4 Fälle, 2 Bundesfälle und 2 einzelstaatliche Fälle. Und die Bundesfälle, die kann man relativ einfach abbügeln. Es gibt das sogenannte Office of Legal Counsel im Justizministerium der USA, und die haben im Jahr 1973 ein Memorandum erstellt, und da wurde eben gesagt, wir wollen es eigentlich nicht haben, oder man kann es mit der Verfassung nicht in Einklang bringen, wenn ein Präsident, also ein tatsächlich im Amt befindlicher Präsident, mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen müsste. Und aufgrund der Tatsache wird wahrscheinlich dieser spezielle Ankläger, den es derzeit gibt, mit diesen 2 Fällen, die einmal mit Aktenmitnahme zu tun haben und im anderen Fall mit dem 6. Januar. Und der Ankläger, Smith, der hat schon angekündigt, dass er die Anklagen zurückziehen wird. Ja, und selbst wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre am 20. Januar mit ganz großer Wahrscheinlichkeit Trump so vorgegangen, dass er seinen neuen Justizminister angewiesen hätte, diese Anklagen zurückzuziehen. Und das kann er verfassungsrechtlich machen. Das mag vielleicht ein bisschen überraschend für die Hörer sein, aber das kann er verfassungsrechtlich machen. Und damit wären die Bundesanklagen kein Problem mehr für ihn. Und jetzt bleiben mit sozusagen noch die 2 einzelstaatlichen Anklagen, eine Anklage in Georgia und die andere in New York. Die in Georgia, die wird wahrscheinlich sowieso, also da würde er begnadigt werden, selbst wenn er für schuldig befunden würde. Das halte ich für unwahrscheinlich mittlerweile, da können wir gerne nochmal drauf eingehen, falls wir Zeit haben. In New York, das ist ja dieser berühmt-berüchtigte Fall, mit einer Pornodarstellerin, die damit involviert ist, da möchte ich jetzt nicht auf die die Details eingehen.
Ja.
Aber da sieht es eben so aus, dass er eigentlich am 26. November seinen Schuldspruch hätte bekommen sollen, also ob er ins Gefängnis hätte gehen müssen. Also er ist ja schon für schuldig gesprochen worden.
Ja.
Aber die Frage war ja nur noch Haft oder nicht Haft oder welche Strafmaß eben erhalten soll. Und da sieht es so aus, dass die Trump-Anwälte versuchen werden, und ich vermute auch, dass sie erfolgreich sein werden, dass sie sagen, wenn jemand Präsident sein wird, also President-elect, wie man es im Englischen so schön sagt, und wenn er Präsident ist, dann kann er seine Amtsgeschäfte nicht aus dem Gefängnis heraus machen. Und insofern glaube ich, dass auch hier ein Aufschub von Gerichtsseite erfolgen wird. Und insofern hat Trump im Grunde genommen sein Idealszenario erreicht. Er hat die Wahl gewonnen und er wird auch strafrechtlich jedenfalls bis zum Ende seiner Amtszeit nicht mehr belangt werden.
Ja, doppelt gewonnen aus seiner Sicht. Aber da sprichst du schon einen guten Punkt an. Nach seiner zweiten Amtszeit, naja, da könnte er ja belangt werden erneut, oder?
Also er wird wahrscheinlich nicht mehr neu angeklagt werden, weil er ist ja für schuldig gesprochen worden.
Hm,
also dieser Schuldspruch, der besteht ja.
Ah, okay.
Und der geht auch nicht weg. Es ist nur die Frage, ob er eben seine Strafe erhält oder nicht.
Hm.
Und das kann wieder neu aufleben, wenn er nicht mehr Präsident ist, weil dann hat er die Immunität eben auch nicht mehr, die ihm der Supreme Court im letzten halben Jahr zugesprochen hat als Präsident. Also das mag man sich nochmal in Erinnerung rufen.
Ja.
Der Präsident hat eben, jedenfalls auf Bundesebene, und die Entscheidung hat eben auch Einfluss auf die einzelstaatliche Ebene, zwar nicht direkt, aber indirekt, hat eben auf Bundesebene gewisse Immunitäten erlangt. Und das wurde vom Supreme Court ziemlich weit gefasst. Und das ist genau der Supreme Court, dessen Besetzung er ganz maßgeblich mit beeinflusst hat.
Eine letzte Frage noch an dich, Markus. Vielen, vielen Dank. Ja. Die Sorge bei einigen Trump-Gegnern ist groß, Trump könnte die Verfassung zu seinen Gunsten ändern, beispielsweise die Beschränkung der Amtszeit für Präsidenten ändern und sich damit, wie in den Medien dann auch berichtet wurde, von einigen Kritikern Trumps, sich zu einem Diktator machen. Wie bewertest du solche Schreckensszenarien?
Die sind insofern irrelevant, dass für die Änderung der Verfassung eine Mehrheit gebraucht wird, die Trump nicht erreichen wird. Also man braucht da entweder 2/3 bzw. 3/4 Mehrheiten. Und das ist in einer gesplitteten Parteienlandschaft, beziehungsweise in einer Zwei-Parteien-Landschaft wie in den USA, wo die Mehrheiten ja nicht irgendwie in Richtung 2/3 oder 3/4 aussehen, sondern die knapp 50% aussehen. Das ist nicht vorstellbar und insofern müssen die Leute, die derartige Sorgen haben, sollten dann mal in die Verfassung der USA gucken und dann würden sie auch sehen, dass Verfassungsänderungen eben erhebliche Mehrheiten bedürfen und die hat auch Trump derzeit.
Markus, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.